Mein Mitarbeiter und ich geben eine Zeitschrift heraus, eine zweimonatliche. Sie ist gedacht für Christen, die gern ein Zeugnis hier in dieser Welt sein möchten und dem Herrn dienen möchten. Sie kann kostenlos erhalten werden. Sie kann ohne weiteres auch abbestellt werden. Hinten im Foyer wird ein Blatt aufliegen. Wenn jemand sich dort eintragen möchte, darf er dann mit dieser Zeitschrift rechnen. Wie gesagt, etwa zweimonatlich. Man darf diese Zeitschrift per E-Mail, also elektronisch, erhalten. Wenn das nicht geht, das ist natürlich vorzuziehen, ist einfacher. Wenn man es vorzieht, sie auf Papier zu bekommen, mit der Papierpost, darf man seine Papierpostanschrift dann dort eintragen. Zu Beginn des heutigen Abends möchte ich, bevor wir zum Epheserbrief kommen, eine Stelle lesen aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther Kapitel 1. Dort haben wir einige Verse, die beleuchten, was der Apostel im Epheserbrief schreibt. 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 10. Paulus spricht hier von einer Erfahrung, die wir nicht in der Apostelgeschichte erkennen können. Wir wissen nicht, wann dieses Ereignis geschah. Wir wissen nicht, wer dabei war. Wir wissen nur das, was gerade hier geschrieben steht. So viel wir wissen, erwähnt Paulus diese Erfahrung nie mehr an keiner anderen Stelle. Aber diese Erfahrung war eine tiefgreifende für ihn. Und in diesem Abschnitt, wo er vom Trost spricht, hat das nun seine Bewandtnis. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr. Das Wort, das hier mit Bedrängnis übersetzt wird, bedeutet quetschen. Es kommt einem die Not an die Gurgel. Man befürchtet, unterzugehen. Entweder kommt das Wasser zu hoch oder jemand kommt uns an den Kragen. Was immer es ist, die Not will uns zusammendrücken, bedrängen, zerquetschen. Über unsere Bedrängnis, die uns in Asien, das ist nicht der Kontinent Asien, obwohl dieses Gebiet im Kontinent Asien liegt. Es ist eine Provinz, eine römische Provinz an der Küste der heutigen Türkei und die Hauptstadt war Ephesus. Die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus, über unsere Kraft beschwert wurden. Was geschieht, wenn wir beschwert werden über das Maß unserer Kraft? Dann werden wir einfach zusammengedrückt. Manchmal geht man auf dem Bürgersteig und sieht eine Ameise oder irgendein Ungeziefer und es läuft nicht allzu schnell, man hat noch Zeit, den Fuß darauf zu drücken. Der Fuß mit seiner Kraft ist eine Last, die das kleine Wesen nicht ertragen kann und es wird zerquetscht. Und so eine Last bedrohte Paulus und seinen Mitarbeiter bzw. Mitarbeitern. Über ihre Kraft hinaus wurden sie beschwert. Das hieß, der sichere Tod stand ihnen vor Augen, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Nicht am Herrn, sondern am Leben. Sie bezweifelten sehr stark, dass sie noch weiterleben würden. Jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Wir haben das Todesurteil in uns selbst gehabt. Diese Formulierung bringt folgenden Verlauf zum Ausdruck. Die Gefahr kommt auf Paulus und seinen Mitarbeiter zu. Sie sehen die Größe, die Schwere dieser Gefahr. Wir wissen nicht, ob es Banditen waren, ob es Juden waren, ob es eine Naturkatastrophe war. Sie kommt auf sie zu und, wie das so üblich ist, man fragt sich, was kommt jetzt? Und dann kommt die Antwort in einem selbst. Man weiß schon die Antwort. Man fragt sich zuerst, wie wird es werden? Zum Beispiel bei einem Autounfall. Man weiß schon voraus, ein paar Sekunden. Was kommt jetzt? Und dann kommt gleich die Antwort. Jetzt kommt der Tod. Wenn Paulus die Frage stellte, was wird jetzt geschehen, kam von außen her nur eine Antwort. Jetzt werden wir sterben. So sicher war das. Wir hatten das Todesurteil in uns selbst. Warum? Paulus gibt die Antwort. Warum lässt Gott uns solche Erlebnisse erleben? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Denn wenn wir merken, dass die Last, die Gefahr, mehr größer ist, als wir selbst zu ertragen vermögen, dann brauchen wir eine größere Kraft, als wir sie haben. Und Gott führt uns absichtlich in solche Nöte, damit wir lernen, uns auf ihn zu verlassen. Manchmal sagt man, Gott legt uns nicht eine Last auf, die wir nicht tragen können. Von diesem Text her stimmt das nicht. Gott legt uns oft eine Last auf, die wir nicht tragen können. Warum? Damit seine Kraft verherrlicht wird. Damit wir lernen, dass wir mit seiner Kraft rechnen sollen. Sondern auf Gott. Auf welchen Gott? Auf den Gott, der die Toten erweckt. Der uns von einem so großen Tode befreite und befreit. Immer noch, er erlebt das immer wieder. Auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird. Wenn der Tod sicher ist, dann braucht es sehr viel Kraft, um einen vor dem Tode zu bewahren. Wie viel Kraft? Das sagt uns Paulus hier. Als Paulus in diese Gefahr hineinkam, brauchte es genau so viel Kraft, ihn vor dem sicheren Tode zu bewahren, als es brauchen würde, um einen Toten vom Tode zu erwecken. Es ist kein Unterschied, ob der Tod absolut sicher ist und Gott rettet, oder ob er jemanden, der schon gestorben ist, wieder vom Tode erweckt. Es braucht dieselbe Kraft. Und von dieser Kraft spricht Paulus in Epheser Kapitel 1. Und zu dieser Stelle wollen wir jetzt gehen. Epheser Kapitel 1, wir kamen bis zu Vers 19 und lesen jetzt Vers 20. Die er in dem Christus wirkte, den weckte er nämlich von den Toten. Er spricht von der übergroßen, überschwänglichen Größe seiner Kraft. Er betet, dass den Lesern die Augen aufgehen mögen für die Größe seiner Kraft für uns, die er für uns einsetzt, die wir glauben, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, welche Wirkung er in dem Christus wirkte. Diese Kraft wirkte er in Jesus Christus, als er ihn von dem Tode erweckte. Und diese Macht, die Gott gebrauchte, um Menschen aus, um Jesus aus dem Tode zu führen, diese Kraft, diese Größe der Kraft, verwendet er jetzt für seine Kinder. Kein Wunder, dass Paulus bittet, Gott bittet, dass uns die Augen aufgehen für die Größe dieser Kraft, damit wir mit ihm rechnen. Das heißt, es ist nichts, das uns passiert, das Gott überraschen würde. Er vermag immer zu helfen, natürlich nach seinem Willen, aber er vermag es. Die Ehren, dem Christus wirkte, den weckte er nämlich von den Toten und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen. Was heißt das, wenn Gott Jesus Christus neben ihn setzte, zu seiner Rechten? Was hat das für eine Bedeutung? Zur Rechten eines Königs saß der Favorisierte, der, den der König am meisten in seinem Reich ehrte, der saß zu seiner Rechten. Die Mutter, die Frau von Zebedäus, die Mutter von Jakobus und Johannes, kam einmal zu Jesus mit einer Bitte, dass ihre beiden Söhne, die Zwillinge, mit Jesus zusammensitzen möchten, wenn er auf dem Thron seiner Herrschaft säße. Der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Beide Seiten waren Ehrenplätze, aber der auf der rechten Seite war noch etwas mehr geehrt. Und dort sitzt Jesus beim König Gott, der der König des ganzen Universums ist. Jesus hat sich dort gesetzt als Vizekönig. Ihm ist alle Vollmacht gegeben, im himmlischen Bereich und hier auf der Erde. Und er vermag, diese Macht, diese Vollmacht auszuführen. Er hat genügend Kraft, diese Vollmacht zu exerzieren. Er sitzt dort zur Rechten und herrscht. Und er herrscht über alles. Er herrscht heute, trotz der Feindschaft, die er erlebt hier in dieser Welt. Er hat die Geschicke Deutschlands, Europas, der Welt, jedes Landes, jedes Menschen in jedem Land fest in seiner Hand. Und auch mein Leben hat er in seiner Hand. Wenn wir das wissen, dann gehen wir ganz anders in den Tag hinein. Und Paulus betet, dass den Christen die Augen dafür aufgehen, wie groß unser Herr Jesus ist. Der, der mein Heiland und Retter ist, der ist der König des ganzen Universums und hat die ganze Geschichte, die ganze Natur in seiner Hand. Er herrscht dort zur Rechten des Vaters. Über alles Erstrangige. Das griechische Wort bedeutet einfach jemanden, der den ersten Rang hat. Wo immer das geschieht, in deinem Dorf, in einer Stadt, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in einem Land, in einem Bund von Ländern, die zusammen sich zusammengeschlossen haben, wo immer jemand ist, der den ersten Rang hat, ob General oder Politiker, dort ist Jesus höher. Und wir dürfen darüber nachdenken. Es gibt ja allerlei Menschen, Vorgesetzte, Menschen, die uns befehlen wollen und uns manchmal bedrängen. Das erlebt man immer wieder. Dann dürfen wir wissen, mein Hirte ist stärker als diese Person. Und die kann mir nichts antun, die kann mir kein Leid antun, wenn Jesus das nicht will. Und wenn er es will, dann hält er seine Hand im Spiel, sodass genau das geschieht, was geschehen soll. Wir müssen uns das immer wieder sagen, dass sämtliche Ereignisse der Geschichte, gehören sie zu meiner persönlichen Biografie, meiner eigenen Geschichte oder der Geschichte meiner Familie oder der Geschichte meines Volkes. Was immer geschieht, unser Herr Jesus hat seine Hand in allem und nichts entgeht ihm. Deshalb brauchen wir nicht lange zu fragen, warum. Das ist seine Sache, warum. Wir dürfen fragen, wozu dient das mir zum Besten, denn das tut es. Alles, was der Herr in mein Leben hineinbringt, dient mir zum Besten. Es ist, dient mir zum Guten, und zwar zum besten Guten. Es dient mir zum Guten. Jesus lässt es zu, was immer es ist. Geschieht ein Unfall in der Stadt, dann muss es uns etwas sagen. Geschieht eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe, ein Orkan, ein Wirbelsturm, den lenkt unser Herr Jesus. Und er weiß genau, wohin er gehen soll. Alles das lenkt unser Herr. Wir Christen sind informiert, wir sind orientiert. Wir brauchen gar nicht überrascht zu sein, wenn so etwas geschieht. Aber wir sollten uns immer wieder sagen, das hat der Herr getan und er will uns etwas sagen. Vor sehr vielen Jahren hatten wir die Gelegenheit, eine Serie von Lichtbildern uns anzusehen. Jemand zeigte sie. Es war eine Serie zusammengestellt, damals hatte man noch nicht so den Film, und das war eine Serie von Lichtbildern. Und es waren Lichtbilder aus dem vorigen Krieg zusammengestellt. Und dort wurden dann natürlich sehr tragische Szenen gezeigt. Große Kolonnen von Gefangenen, die weggeführt wurden und so weiter. Ruinen. Und am Schluss, denke ich, war es, kam die Frage, wie laut muss Gott sprechen, damit wir hören? Alles, was geschieht, ist Sprache Gottes. In der Offenbarung lesen wir immer wieder von Donnern, Blitz, Hagel und Stimmen. Naturkatastrophen sind Stimmen Gottes, die uns rufen. Und wir sollten davon Notiz nehmen. Was will der Herr uns sagen? Manchmal will er uns warnen vor Schlimmerem. Dann sollten wir uns einstellen darauf. Unser Herr herrscht und ist größer als alles Erstrangige, als alles Mächtige. Über alles Erstrangige und alle Autorität und Kraft, sei sie Naturkraft, sei sie Menschenkraft, sei sie technische Kraft und Herrschaft hinaus und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in der Zeit dieser Welt, sondern auch in der Zeit der künftigen. Das ist weitreichend. Paulus ruft den Lesern gleichsam zu, nenne mir einen Namen, nenne mir eine Kraft, nenne mir eine Schwierigkeit. Habt ihr Schwierigkeiten in eurem Leben dort in Ephesus? Nenne mir sie. Und er sagt, Jesus ist größer als das. Jesus ist größer als Menschen- und Naturgefahr. Das wollen wir mitnehmen und uns nicht irritieren lassen durch die Schwierigkeiten des Lebens. Vers 21. Und er unterordnete alles unter seine Füße. Es ist bereits unter seinen Füßen, er ist der Mächtige. Er unterordnete alles, das heißt Gott hat alles Jesus unterstellt, und zwar unter seine Füße. Und er, Gott, gab ihn, Jesus, der Haupt über alles ist, gab ihn der Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Ich nehme wieder Bezug auf das letzte Buch der Bibel. Es gibt manche Versuche, das Buch auszulegen, die uns eigentlich die Botschaft nehmen, die das Buch uns geben will. Die Offenbarung ist ein Hirtenbrief. Die Offenbarung ist ein seelsorgerliches Buch, und zwar für jeden von uns. Wir sollten uns hüten vor Verkündigern, die uns das Herzstück dieses Buches herausschneiden. Es gibt Ausleger, die nehmen uns die Kapitel 4 bis 19. Das dürfen sie nicht tun. Die ganze Offenbarung gehört uns. Die Offenbarung ist ein Buch, geschrieben nicht nur an 7 Gemeinden. Alles, was Jesus diesen Gemeinden jeweils zu sagen hatte, sagte er, das macht er klar, allen Gemeinden. Was er Ephesus sagte, das sollten alle anderen 6 Gemeinden wissen. Und deshalb steht es im selben Buch. Und dieses Buch bekamen alle Gemeinden. Und was Jesus an Laodicea sagte und an Philadelphia und so weiter, das sagt er auch uns. Die Kapitel 4 und 5 zeigen uns die Geschichte von der himmlischen Perspektive, vom Himmel aus. Die Kapitel 2 und 3 zeigen uns nicht die Geschichte der Gemeinde, wie man manchmal sagt. Das geht nicht. Und es steht auch nicht im Text, dass es so ist. Die Kapitel 2 und 3 sind Briefe an ganz bestimmte Gemeinden für jene Zeit. Aber was Jesus dort sagt, ist genauso wie andere Teile der Heiligen Schrift auch für uns und nicht nur für eine Zeit in der Kirchengeschichte, sondern für alle Christen aller Zeiten. Die Kapitel 4 und 5 zeigen uns die Geschichte von der himmlischen Perspektive. Und in Kapitel 6 erfahren wir, wie die Siegel geöffnet werden. Und wir, Kinder Gottes, sollten das zu Herzen nehmen. Das gilt uns. Die Gemeinde ist dann nicht weg, sie ist da. Das ganze Buch der Offenbarung ist ein Seelsorgebuch und will uns sagen, nicht nur den 7 Gemeinden, sondern alle von uns, will das Buch sagen, der, der der Hirte der Gemeinde ist, der, der in Kapitel 2 und 3 Seelsorge treibt mit diesen Gemeinden, der ist Hauptregent der ganzen Geschichte, der hat die 7 Siegel der Geschichte, das, was kommen wird, fest in seiner Hand. Und er bestimmt, was wann geschieht. Und in diesen 7 Siegeln ist nicht nur Menschengeschichte enthalten, sondern auch Naturgeschichte. Wir sprachen von Donnern und Blitzen und so weiter, Hagel, schwere Naturereignisse. Die treffen die Menschheit und auch die Gemeinde. Aber Jesus hat das alles fest in seiner Hand. Und die Offenbarung will uns sagen, Jesus ist Herr, nicht nur seiner Gemeinde, sondern der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, der ganzen Umwelt. Und er weiß, seine Gemeinde hindurchzubringen durch alle diese wirrwarren Geschichten, durch diese schwierigen Zeiten hindurch. Was immer die Katastrophe, was immer die Geschichte, unser Herr Jesus vermag uns hindurchzubringen. An Mädchen Schwierigkeiten? Jesus vermag uns hindurchzubringen. Das will die Schrift sagen. Und das will Paulus den ephesischen Christen sagen und allen, die diesen Brief zu erhalten bekommen. Und er ist bis auf uns gekommen. Jesus ist das Haupt des ganzen Universums. Und diesen Jesus, der das Haupt ist, dem alle Vollmacht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, diesen Jesus hat Gott der Gemeinde gegeben als Haupt, als unser Herr. Er weiß uns zu führen. Ein Kopf ist das Haupt des Leibes und er soll den Leib regieren und tut es. Er bestimmt, dass ich meine Hand so bewege oder dass ich spreche, das kommt vom Kopf her. Und so wie die Gemeinde sich bewegt und handelt, das soll vom Haupt her kommen. Unser Herr weiß, seine Gemeinde zu regieren. Das wollen wir zu Herzen nehmen für unser Leben. Welche sein Leib ist, die Gemeinde ist der Leib des Christus. Nun, das haben wir gehört, das wissen wir, ja. Aber es geht noch weiter. Halten wir diesen Text fest und wenn ihr wollt, könnt ihr wieder zurückgehen mit mir zu den Korintherbriefen, dieses Mal zum ersten Brief. 1. Korinther, Kapitel 12. Erster Korinther 12, Vers 12. Hier ist eine erstaunliche Wahrheit, die deckt sich ganz genau mit dem letzten Vers in Epheser 1. Denn gleich wie der Leib einer ist, ein Organ, ein Wesen, und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so ist auch der Christus, der Messias, der verheißene Erlöser. Merken wir? Zweierlei wird Christus genannt. Das Haupt, das ist Jesus. Aber zusammen mit der Gemeinde, Haupt und Leib, wird hier der Messias genannt, der Gesalbte. Das ist, was Paulus den Ephesern sagt. Welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Die Gemeinde als sein Leib erfüllt das Haupt, das heißt ergänzt das Haupt, und so ist das Ganze der Christus. Jetzt müssen wir das etwas erklären, etwas abgrenzen. Aber wir nehmen das einmal so, wie es steht. Die ganze Gemeinde zusammen mit Jesus, Jesus zusammen mit der Gemeinde heißt der Christus, der Messias, der Gesalbte. Die drei Ausdrücke bedeuten dasselbe. Die Gemeinde ergänzt das Haupt. Wieso? Das macht uns nicht zu Christussen. Nicht so. Das heißt, wir sind nicht genau das, was Jesus ist. Es gibt christliche Verkündiger, sie nennen sich Christen, evangelikale Christen hören sie, sehen sie im Fernsehen und sie behaupten, wir wären Götter, Gottheiten, Gott. Das ist tragisch, aber die Irrlehre hat die Christenheit sehr stark durchdrungen. Wir werden nicht das, was Jesus ist. Wenn Jesus unser Bruder genannt wird, dann bleibt er unser Herr. Als Mensch ist er unser Bruder und er nennt uns seine Brüder. Aber als Gott ist er unser Gott und wir sind nicht Götter. Das ist nicht, was dieser Vers sagt und die zwei Verse in 1. Korinther 12 und Epheser 1. Und dennoch ist wahr, was Paulus sagt. In welchem Sinne? Vielleicht ein Beispiel. Es dürfte in der Apostelgeschichte Kapitel 14 sein, vielleicht ist es 13, wo Paulus verkündet, er verkündet in einer Synagoge und er warnt, dass man die Botschaft nicht ablehne. Und er sagt, der Herr, vielleicht ist es auch in Kapitel 28, Entschuldigung, ich kann nicht genau sagen, wo. Aber Paulus zitiert eine Stelle in Jesaja und sagt, der Herr hat uns gesandt, diese Botschaft auszurichten. Aber das Zitat in Jesaja bezieht sich auf den Messias. Wieso kommt Paulus darauf, einen Text, der sich auf den Messias bezieht, auf sich selbst und auf Barnabas oder seinen Mitarbeiter zu beziehen? Es ist so. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, so wie ich gesandt wurde, so schicke ich euch in die Welt. Wir teilen das, was Jesus gehört. Sein Tod ist unser Tod. Deshalb sagen wir, wir sind mit Jesus Christus gekreuzigt worden. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Das heißt, seine Geschichte wird zu unserer Geschichte. Er hat sich mit uns identifiziert, unsere Stelle eingenommen, hat uns mit einbezogen oder gezogen in seine Geschichte. Er ist gen Himmel gefahren und mit ihm auch wir. Wir sitzen mit ihm im Himmlischen. Und er teilt seine Aufgabe mit uns. Seine Aufgabe ist unsere Aufgabe. Er verkündigt, wir verkündigen. In Kapitel 2 wird Paulus davon sprechen. Er kam wieder aus dem Grabe und verkündete, wie? In seinen Boten. Was die Gemeinde tut, das tut eigentlich Jesus. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, am Anfang, schreibt Lukas etwa so an seinen Freund Theophilus. Einen ersten Bericht habe ich abgelegt von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Und jetzt schreibt er weiter, einen zweiten Bericht. Wovon? Von dem, dass Jesus tut und lehrt. Das Lukas-Evangelium war der erste Teil von seinen zwei Büchern, die ein Werk waren. Das ist der erste Teil von dem, was Jesus tut und lehrt, handelt und spricht. Und die Apostelgeschichte ist ein zweiter Bericht von dem, was Jesus tut und lehrt. Wie? Durch seinen Geist, durch die Apostel, durch seine Gemeinde. In diesem Sinne werden wir Messias oder Gesandte, Gesalbte genannt. Wir können einen anderen Text heranziehen. 1. Petrus, Kapitel 4, wo Paulus oder Petrus ein Wortspiel gebraucht. Salbung. Wir teilen, er nennt das Wort, ich denke, er nennt den Namen Christus. Christus bedeutet Gesalbter. Übrigens, Christ heißt auch Gesalbter. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Christen zuallererst in Antiochien Christen genannt wurden. Das griechische Wort Christianos hat drei Teile. Christ ist griechisch, os ist griechisch, ian ist lateinisch. Ein Mix, ein Gemix. Da hört man lateinisch sprechende Menschen wiedergeben, was griechischsprachige gesagt haben. Wir wissen nicht genau, wer es war, aber hier haben wir ein Mischwort. Christen sind die kleinen Gesalbten. Wir teilen die Salbung von Christus. Das will Petrus in 1. Petrus 4 sagen. Und wenn wir für ihn leiden müssen, dann ist sein Geist auf uns. Der Geist, mit dem er gesalbt wurde, ist auch auf uns. Wir teilen seine Salbung. Wir sind auch Gesalbte. Und so heißen wir mit ihm zusammen der Gesalbte, die gesalbte Einheit. Nur in dem Sinne, dass wir genießen, was er für uns getan hat und seinen Auftrag in dieser Welt. Jesus kam, die Welt zu retten, und er teilte seinen Jüngern mit, was ich tun werde, das wird auch der tun, der an mich glaubt. Und größere Werke tun, wird er tun, als ich getan habe. Warum? Weil alles, was Jesus tat, bevor er gen Himmel fuhr, Vorbereitung war, nicht das Eigentliche. Sein Tod, seine Auferstehung waren höchst wichtig, aber sie waren Vorbereitung auf das, was Gott vorhatte zu tun. Was hatte er vor zu tun? Menschen zu retten. Um das tun zu können, musste jemand kommen, unsere Schuld auf sich nehmen und an unsere Stelle sterben. Aber das war nicht das Eigentliche, wozu Jesus kam. Das war Vorbereitung auf unsere Rettung. Und wenn Jesus heute Menschen rettet, das ist das Eigentliche, was Gott tun wollte. Und an dieser Arbeit haben wir Anteil. Deshalb tun wir mit Jesus zusammen. Er tut die Werke und wir tun sie mit ihm. Er wird die Werke tun, die ich tue. Er tut sie heute und wir tun sie mit ihm. Und diese Werke sind größer als die Werke, die er tat, als er hier auf der Erde war, weil dies das Eigentliche ist. Unser Zeugnis, unsere Verkündigung, unser Bemühen, Menschen zu Jesus Christus zu führen, unsere Arbeit in der Gemeinde Jesu Christi hat zentrale Bedeutung bei den Gedanken Gottes. Wir merken, wir sind hier im Himmel. Wir hören, wir sitzen zu Füßen unseres Herrn und wir hören hier himmlische Gedanken, himmlische Absichten mit dieser Welt. Und jetzt wollen wir mit dieser Botschaft gleichsam hineingehen in die Welt. Wir sind erleuchtet, wir sind unterwiesen, wir tragen Verheißungen. Unsere Augen werden aufgetan für unsere Aufgabe hier in dieser Welt. Und wir wollen diese Aufgabe wahrnehmen. Ich darf noch einen Hinweis tun auf die Verse 1 bis 3 in Kapitel 2, bevor wir schließen. Denn sie gehören satzmäßig zu Kapitel 1. Der Satz, den Paulus in Vers 15 begann, hört nicht auf am Ende von Kapitel 1. Dort sollte kein Punkt stehen, denn Kapitel 2 setzt diesen Satz fort. Wenn Paulus in Kapitel 1, Vers 15 sagt, deswegen, nachdem ich von dem Glauben und so weiter gehört habe, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und zu beten, dann hat alles das, was wir besprochen haben in diesen Versen, mit dieser Bitte zu tun. Jetzt geht es weiter. Auch euch, was auch euch. Jetzt suchen wir. Das sind Worte, die stehen gleichsam in der Luft. Jetzt müssen wir zurückkurbeln. Woran schließt Paulus diese zwei Wörter an? Auch euch, die ihr tot wart und so weiter. Er erzählt weiter. Aber mit was ist das verbunden? Mit Vers 20. Schaut in eurer Bibel nach, Vers 20. Die er in dem Christus wirkte. Semikolon. Jetzt kommt ein Satz im Indikativ eingebaut. Den weckte er nämlich von den Toten. Gott hat Christus von den Toten erweckt. Und das bespricht er weiter. Aber diese Worte wollen wir festhalten. Den erweckte er von den Toten. Kapitel 2, Vers 1, auch euch. Was Gott mit Jesus getan hat, das hat er mit uns getan. erweckte Jesus von den Toten und dort hat er seine große Macht geoffenbart. Aber nicht nur dort. Die Macht, für die unsere Augen aufgehen sollen, hat sich auch geoffenbart, als wir zu Jesus fanden. Das war keine kleine Sache, als wir zu Jesus fanden. Die ist zu vergleichen mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Denn wenn jemand Jesus findet, dann steht er auf aus den Toten. Er war tot und lebt. Er war nicht, jetzt ist er. Er ist neu geschaffen worden. Gott hat etwas getan, das vergleichbar ist mit der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Er will die Augen der Epheser zeigen, öffnen für die Größe der Macht Gottes, die er geoffenbart hat in Christus, aber auch für uns. Er will uns zeigen, was Gott getan hat, als er uns erlöste und was er weiterhin in unserem Leben getan hat. Wir könnten hier an die Worte denken, die wir in 5. Mose lesen. Er führte sie heraus, um sie hineinzuführen. Vor vielen Jahren hörte ich einen Missionaren in Kanada. Es war eine Konferenz, eine große Konferenz auf einer großen Bibelschule. Und dieser Missionar war in China gewesen und war dort, als die Kommunisten das Land überrannten, gefangen genommen worden. Seine Familie entkam und die kam wohl nach Amerika bzw. Kanada, ich weiß nicht genau. Er blieb Gefangener. Längere Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre, wie lange, aber er kam dann frei und kam dann wieder nach Hause. Und wir hörten ihn dort auf der Konferenz sprechen. Und er erzählte uns, wie es ihm im Gefängnis ergangen war. Natürlich kamen dann Fragen und Zweifel und so weiter, Bedrängnisse, Not in seiner Seele, bis der Herr ihm dieses Wort gab. Gott hat angefangen mit dir, nicht um dich irgendwo links liegen zu lassen, sondern um dich ans Ziel zu bringen. Gott hat eine ganze Menge Israeliten im Sande verscharen lassen unterwegs, weil sie nicht glaubten. Aber das Volk als solches hat er ans Ziel gebracht, das er aus Ägypten brachte. Er führte sie heraus aus Ägypten, um sie ins Land Kanaan zu bringen. Und das hat er getan. Und er wird auch jeden von uns, mit denen er angefangen hat, zum Ziel bringen. Der Gott, der uns aus dem Tode erweckte, um uns zu seinen Kindern zu machen, der wird dieselbe Kraft erweisen, Tag für Tag, um uns zu bewahren, sodass wir ankommen. Es braucht diese Kraft, um uns in dieser gefährlichen Welt zu bewahren. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus schließt sich ein, er schließt seine Mitjudenchristen ein, ob Jude oder Heide, es brauchte dieselbe Kraft, es brauchte denselben Tod Jesu, um uns zu erlösen. Und diese Kraft wird Gott gebrauchen, um uns ans Ziel zu bringen. Morgen früh möchten wir uns mit den ersten Versen in Kapitel 2, was will ich sagen, befassen, Entschuldigung. Wir wollen uns mit diesen Versen befassen und etwas lernen von der großen Retterliebe Gottes, die er geoffenbart hat in dieser großen Kraft. Vergessen wir nicht, was Gnade ist. Gnade ist Ausdruck der Liebe Gottes in Vergebung und in Kraft. Die Liebe Gottes enthält ungeheure Kraft in seiner Gnade, um uns zu erlösen und uns ans Ziel zu bringen. Ich denke, es wäre schön, wenn wir wieder antworten würden auf das, was Gott uns geschenkt hat, in Lob oder Bitte, so wie ihr das möchte. Das Gebet ist frei, wir stehen dazu auf.